Ja, einen schönen guten Morgen. Ich möchte euch auch an diesem außergewöhnlich warmen Sonntag hier in der Bibelgemeinde Nordrhön begrüßen. Wir setzen die Reihe fort im 1. Korintherbrief und das Thema der Predigt heute Morgen soll lauten, wie man Gemeindespaltungen verhindern kann. Wie man Gemeindespaltungen verhindern kann. Oder rühme dich nicht selbst. Rühme dich nicht. Wir sind im Abschnitt vom Kapitel 3 angekommen, die Verse 18 bis 23. Und wie jeder Prediger habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie leitet man diese Predigt vernünftig ein. Denn heute ist es mal etwas anders wie bei vielen vorausgegangenen Predigten. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe schon manchmal gesagt, passt auf, der wichtigste Punkt kommt gleich zu Anfang, wie in den Psalmen. Ja, in den Psalmen erleben wir das sehr häufig, dass David wie so eine Überschrift bringt, gleich im ersten, zweiten Vers, und der restliche Psalm reiht sich wie eine Perlenkette dann an dieser ersten zentralen Wahrheit auf. Bei dieser Predigt, und das ist eine Warnung, ist es genau umgekehrt. Das Wichtigste, das Beste kommt heute zum Schluss. Das ist ziemlich ungünstig, A, wegen der Wetterlage und B, wer mich kennt. Aber wir versuchen unser Bestes gemeinsam. Einverstanden? Ja, aber das als Einleitung, das Beste kommt zum Schluss. Und auch als Einleitung zur Bedeutung dieses Abschnitts. Wenn ihr an die Korinther denkt, an was denkt ihr? Ja, ich weiß nicht, wo der Roman sitzt. Sorry, wenn ich deinen Namen genannt habe. Wo ist er denn? Normalerweise da. Der ist gerade mal ausgetreten. Aber der kommt noch dran. Ja, wenn ihr an die Korinther denkt, an die Gemeinde in Korinth, was waren das für Leute? Ich muss vorsichtig sein, wie ich über sie rede, weil ich denke, ich werde auch mit den allermeisten aus Korinth die Ewigkeit verbringen dürfen. Von daher sei vorsichtig mit deiner Zunge. Aber was waren das für Kadetten? Wie waren denn die Zustände in Korinth? Wer hat denn schon ein bisschen Geschmack an dem Brief gefunden? War das so eine ganz vorbildliche Gemeinde, wo es kaum was zu kritisieren gibt, wie zum Beispiel bei den Philippern? Kaum eine Ermahnung im Philipperbrief. Ja, alles Freude in diesem Brief. Nee, das war nicht so. Das geht doch gleich los. Er hat gerade mal 9 Verse im ersten Kapitel, wo er was Positives sagen kann, oder? Und den Rest dieses Buches kämpft er sich so richtig durch ihr Herz, weil das war sowas von fleischlich und die Frucht ihrer Fleischlichkeit war Parteiungen und Spaltungen. Die ersten 4 Kapitel sind ganz zentral im Korintherbrief diesem Thema gewidmet. Die hatten Parteiungen und Spaltungen. Ja, die waren fleischlich und die rühmten sich sehr und es ging eigentlich drunter und drüber. Und das, ihr Lieben, wir lesen das so als, naja, es ist vor 2000 Jahren, das war schrecklich. Und das Herz des Apostels blutete. Er kannte die Korinther ganz anders wie bei den Römern, die er nur vom Hörensagen bis dahin kannte. Aber die Korinther kannte er leibhaftig und sein Herz blutete über diese Zustände in Korinth, wo so viel Beißen und Stechen und Fressen war. Ich selbst musste, ja, ich war kaum zum Glauben gekommen. Das ist jetzt 30 Jahre her. Ich selbst musste, und einige von euch wissen, von was ich spreche, selbst auch eine Gemeindespaltung miterleben. Und das darf ich euch vielleicht zeugnishaft sagen. Gemeindespaltungen sind immer schrecklich. Aber für Junggläubige, glaube ich, sind sie ganz besonders schrecklich. Weil die wirken total verstörend. Ja, ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe gesessen und habe geheult. Und ein älterer Bruder, ein sehr erfahrener Bruder, der hat sich fast ein bisschen darüber lustig gemacht, dass ich geheult habe. Aber für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir das noch gar nicht vorstellen konnte, dass Menschen, die so die Gnade Christi geschmeckt haben, sich so zerfleischen können. Leider, leider, leider bin ich heute 30 Jahre älter. Und ich habe viele Spaltungen Gott sei Dank nicht persönlich erlebt. Ich bin auch dankbar, dass wir hier in der Gemeinde keine Spaltung erlebt haben. Einfach nur die Gnade Gottes. Aber es gibt so viele Spaltungen, gerade heute, das wisst ihr. Es ist ja fast zum Gemeindesport geworden. Das war ironisch. Nee, das war leider schon sarkastisch und das darf man eigentlich nicht. Also streich das wieder. Martina, mach so. Ja, Gemeindespaltungen sind leider Land auf, Land ab zuhauf. Und einige sitzen hier aus anderen Gemeinden, die haben das auch schon erlebt, wie der Riss dann durch die Familien geht. Schrecklich, ist einfach schrecklich. Und das Herz des Apostels blutet und er kämpft sich, er arbeitet sich förmlich ab an diesem Thema. So, jetzt bist du da. Was ist das wichtigste Prinzip bei der Schriftauslegung? Wir verstehen uns blind. Kontext, Kontext, Kontext. Bei der letzten Predigt warst du auch mein Souffleur, danke dir Roman. Aber bei der letzten Predigt, und jetzt müsst ihr den Unterschied sehen, bei der letzten Predigt im Hebräerbrief, da ging es um den unmittelbaren Kontext. Könnt ihr euch erinnern? Da haben wir im Kapitel 5, Vers 14 angefangen und haben von da an den Kontext entwickelt und haben gemerkt, boah, das geht ihm ja wirklich um ein ganz besonderes Thema jetzt, ja, nämlich, ihr wisst, Weg zur Reife, abgekommen und jetzt behandelt er dieses Thema, stellt eine Diagnose und stellt dann auch eine Therapie aus. Da war dieser Exkurs, den der Hebräerbriefschreiber macht, der war extrem wichtig zu verstehen. Der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein. Aber ihr seid wieder wie solche geworden, die Milch nötig haben. Das war der unmittelbare Kontext, direkt vor unserem Kernabschnitt Hebräer 6. Könnt ihr euch erinnern? Gleiches gilt jetzt auch hier, aber, jetzt kommt das große Aber. Jetzt müssen wir mal den größeren Kontext sehen. Und zwar wirklich den Kontext des gesamten Korintherbriefes, wie ich ihn euch eigentlich schon eingeleitet habe. Der ganze Korintherbrief, ich denke, ich übertreibe nicht, steht eben in diesem größeren Kontext. Die Korinther waren so selbstsüchtig, die waren so selbstzentriert, die haben so geprahlt. Deswegen die Parteiungen. Ja, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Kephas, ich bin des Christi. Ich weiß nicht, ob wir denn die Stelle ausgelegt haben, aber das waren nicht die Besten. Ich bin des Christus. Das waren die Schlimmsten. Das sind die unter uns, die sich von gar keinem mehr was sagen lassen. Ja, noch nicht mal mehr von dem Paulus. Das war kein Lob. Das war auch ein Tadel. Aber es war nicht nur diese Stelle in den ersten, gleich in 1. Korinther 1, sondern ich wage zu behaupten, dieses Thema, ihr seid so selbstsüchtig, ihr rühmt euch so viel, ihr denkt falsch von euch selbst, ihr denkt größer von euch selbst, als sich zu denken gebührt. Das Thema durchzieht den ganzen Korintherbrief. Und das ist der größere Kontext, den wir im Auge haben müssen. Ja, wenn wir den Text heute, aber auch den ganzen Korintherbrief richtig verstehen wollen. Ich zeige euch das nur kurz stichpunktartig auf in den ersten Kapiteln. 1. Korinther 1, Vers 10, Prahlerei, diese Rühmen, das führt zu Streit und Parteiungen. Die haben sich, also das muss man auch wissen, die haben sich über zwei Dinge gerühmt. Die haben sich über ihre eigene Weisheit gerühmt und die haben sich über andere Männer gerühmt, die wahrscheinlich auch so weise waren. Ja, Paulus war schon in Käpsele. Ja, wir wissen aus dem Korintherbrief, der Herr hat nicht viele Weise, von Natur aus weise, mit viel Megahertz, so wie Arnold Fruchtenbaum. Der hat einfach extrem viel Megahertz mitbekommen. Die jüngeren Leute verstehen, was ich meine. Ja, als die natürliche Weisheit, die natürliche Intelligenz ausgeteilt wurde, da hat Arnold halt ein paar Portionen mehr bekommen, wie die meisten von uns hier im Saal. Aber es gibt nicht viele Arnold. Aber versteht, ich greife jetzt schon mal in der Predigt vor, man kann sich dann schnell solche Idole suchen, oder? Ich bin des Arnolds. Ja, ist ein ganz toller Kerl. Ich kenne den persönlich. Und ja, alles, was der sagt, das ist Gesetz. Gefährlich. Und genau das war bei den Korinthern passiert. Die rühmten sich ihrer eigenen Weisheit und die rühmten sich auch Männer, die eine besondere Weisheit hatten. Das galt für Paulus, das galt auch für Apollos. Wisst ihr noch, wie er zum Glauben gekommen ist? In der Apostelgeschichte wird von ihm geredet. Und das war ein beredter Mann. Der hatte einfach von Gott schon eine Gabe bekommen, Worte so einzusetzen, dass Menschen überzeugt werden können. Er hatte eine natürliche Gabe. Das ist auch kein Makel, sage ich mal, wenn ich das mit der richtigen Haltung einsetze, wenn ich mich dessen nicht rühme. Ja, Anmut der Sprache, ich glaube, das ist Sprüche 16, aber korrigiert mich oder prüft das, ihr Berührer. Anmut der Sprache fördert das Lehren. Also eine ordentliche Aussprache und eine bildhafte Sprache und eine verständliche Sprache ist für eine Predigt kein Hindernis. Ganz im Gegenteil. Aber wenn ich mich dessen rühme oder wenn ich mich anderen Männern rühme, die so hervorstechend sind, große Gefahr. Und das war das Problem bei den Korinthern. Sie haben sich ihrer eigenen Weisheit gerühmt und sie haben sich einzelner Männer gerühmt. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch. Ich zeige es euch jetzt nur mal kurz in den ersten drei Kapiteln auf. Ja, 1. Korinther 1, Vers 26. Wo ist denn der Jonathan? Oh, der tut Dienst, sorry, Jonathan. Also der ist da, aber der tut Dienst im Verborgenen. Und der wird mehr Lohn bekommen als ich in der Ewigkeit. Aber jetzt auch nicht mehr für heute, weil ich habe ihn erwähnt. Auf jeden Fall, Jonathan durfte über den Abschnitt in 1. Korinther 1, wo es um die Erwählung geht, predigen. Aber ihr Lieben, und das wurde hoffentlich auch einigermaßen deutlich, Paulus ging es nicht wirklich um Erwählung im Sinne von, jetzt reden wir mal über das Thema Erwählung. Wisst ihr, warum Paulus dieses Argument einführt? Was hast denn du, dass du Gnade gefunden hast? Das Rühmen war das Problem. Die waren so selbstherrlich, die dachten so groß von sich. Aber Christus ist alles. Christus ist unsere Erlösung. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Christus ist unsere Weisheit. Christus ist unsere Heiligung. Das kommt direkt nach dem Vers, wo es um die Erwählung geht. Es ging gar nicht so sehr um die Erwählung, sondern Paulus ging es darum, Christus ist alles. Und du bist nichts. Korinther, du kleiner Korinther, du. Ja. 1. Korinther 2, die Evangeliumsverkündigung. Ihr brüstet euch so mit Weisheit. Ihr denkt, Weisheit, das war bei den Griechen halt was Tugendhaftes. Ja. So wie wir uns heute mit Geld brüsten oder mit einer sehr ökologischen Einstellung oder Heizungsanlage. Das war jetzt auch ein bisschen böse. Ja. So brüsteten sich die Korinther mit Weisheit. Das war total in, das war total en vogue, das war hip. Ja, Sokrates, den werden wir heute einmal sogar hören, ja, Sokrates zitieren zu können, das war was ganz Tolles. Ihr Lieben, in der Evangeliumsverkündigung braucht es keine Weisheit dieser Welt. Das dockt nicht an unserer Bildung, ganz im Gegenteil. Das ist ein Anstoß, das Evangelium. Hoffentlich bist du kein Anstoß, das bete ich immer. Das Evangelium ist schon Anstoß genug. Hoffentlich bin ich nicht ein Anstoß. Nicht ein Anstoß. Aber das Evangelium funktioniert nicht über Intelligenz. Ein Mensch musste sterben, ein Gottmensch, damit du leben kannst. Das ist nicht für die Intelligenten. Und für die Stolzen, für die, die auf Leistung getrimmt sind, ich will jetzt keine große Kirche in unserem Land nennen, aber die ja, sich ihr Heil verdienen möchten, das ist auch nicht besonders attraktiv, das Evangelium. Das ist ein Anstoß. Das ist nicht Weisheit in dieser Welt. Das widerspricht diesem Rühmen der eigenen Weisheit. Es erschließt sich auch nicht der eigenen Weisheit. Verse 9 bis 16 in Kapitel 2. Und dann Kapitel 3, Eifersucht und Streit kommt daraus, wenn wir uns rühmen. Ja, ich bin das Paulus, ich bin das Apollos. Und jetzt setz mal andere Worte ein. Ja, darf ich das Beispiel jetzt schon bringen? Ich bin des Eckeharts. Das verstehen jetzt nur ganz wenige hier im Saal. Aber das gab's hier schon. Ich bin des Dales. Obwohl ich den Dale und auch den Eckehart als ganz vorbildliche Christen ja, schätze. Aber wenn du sowas in deinem Herzen sagst, ich bin des Dales, oder darf ich das sagen? Ich bin des Wilfrieds oder irgendein anderer. Ja, oder ich bin, ja, wir können das mit Frauen auch machen. Wir wollen die Liste jetzt nicht unnötig weiterführen, weil das ist ja das Anti-Beispiel. Ihr habt es verstanden. Ja, wir rühmen uns dann, wir erklären auch, warum wir da so anfällig für sind, dann Menschen und sagen, das ist meine Partei. Nee, Menschen gebührt nicht die Ehre, Kapitel 3, die Verse 5 bis 11, sondern Gott allein gebührt die Ehre. Und wahrer Ruhm, ihr Lieben, wird sich im Preisgericht dann tatsächlich offenbaren. Das war die Predigt, die wir jetzt zuletzt von Martin gehört haben. Im letzten, darf ich das sagen, Martin, es ging ihm jetzt nicht einfach nur ums Preisgericht. Gott sei Dank kommt sein Gedanke dahin und dann, weil wir haben nicht viel in der Schrift über diesen Zusammenhang. Wir wissen nicht viel darüber, über das Preisgericht. Gott sei Dank gibt es 1. Korinther 3. Aber es ging ihm, so ähnlich wie bei 1. Korinther 1, nicht wirklich im Kern um Erwählung oder um Preisgericht. Es ging ihm darum, weißt du was? Eines Tages werden alle unsere Werke tatsächlich gewogen werden. Aber die werden nicht nach Leistung gewogen. Ich habe 5 bekehrt. Ich habe 50 bekehrt. Ich habe 1000 Traktate weitergegeben. Ich habe 50 Neue Testamente weitergegeben. Ich habe 100 Mal Zeugnis gegeben. Es wird nicht nach Leistung gemessen. Wisst ihr, nach was gemessen wird? Nach Haltung. nach Treue. Warum hast du das gemacht? Für wen hast du das gemacht? An wen hast du dabei gedacht, als du das getan hast? Das wird ein entscheidendes Kriterium im Preisgericht sein. Die Qualität, nicht die Quantität, ist ausschlaggebend. Und die Qualität misst sich an unserem Herzen. Mit welcher Einstellung? Und manchmal können Menschen das gar nicht wirklich sehen. Aber Gott sieht das. Und da wird manches, was jetzt so toll aussieht, sich als Holz, Heu und Stroh erweisen, wenn ich es mit der falschen Haltung, mit der falschen Einstellung gemacht habe. Das ist der Grund, warum er in 1. Korinther 3 aufs Preisgericht in dem Abschnitt vorher zu sprechen bekommt. Und jetzt in unserem Abschnitt, in 1. Korinther 3, die Verse 18 bis 23, jetzt sind wir am Höhepunkt seiner Diskussion. Und denkt nochmal dran, was ich euch gesagt habe, ich wollte euch eine Einleitung geben. Kontext, Kontext, Kontext. Ich hoffe, ihr seid jetzt drin. Ja, das, was jeder Prediger und jeder ernsthafte Bibelleser tun muss, das ist ja auch meine Aufgabe. Ich will mich nicht dafür rühmen. Ja, was für ein Beispiel. Ja, das ist ja meine Schuld, euch diese Einführung zu geben, damit ihr jetzt diesen Abschnitt wirklich in seiner Tiefe verstehen könnt. Es ist der größere Kontext. Rühme dich nicht. Rühme dich nicht deiner Weisheit, deines Geldes, deines Aussehens, deiner Kleidung, ja, deines Intellekts, deines Einflusses, deiner Macht, deines Ansehens, deiner Brust. Und das gilt heutzutage für Männer wie für Frauen oder für Frauen wie für Männer. Ja, rühme dich nicht. Rühme dich nicht. Das ist gefährlich. Und rühme dich auch nicht anderer und deren Leistungen, mit denen du dich dann identifizierst. Und jetzt sind wir buchstäblich am Höhepunkt dieser Diskussion angelangt. In 1. Korinther 3, die Verse 18 bis 23. Und Kapitel 4 ist dann der Abstieg von diesem Berg. Und dann dieser Ton, der schwingt dann bis zum Rest mit. Denkt an 1. Korinther 11. Sind Parteiungen unter euch. Denkt an 1. Korinther 12 oder 13, 14, wo dann deutlich wird, wie sie auch mit den Zeichengaben, nicht alle können jetzt vielleicht so schnell folgen, aber manche von euch kennen den Korintherbrief auch schon recht gut. Es geht eigentlich im Kern nicht einfach nur um den Gebrauch, den richtigen Gebrauch der Zeichengaben später. Im Kern geht es darum, gebrauche diese Gaben, die Gott dir geschenkt hat, bitte nicht, um dich damit irgendwie groß zu machen in der Gemeinde. Und das konnte man mit Zeichengaben sehr gut. Wenn du jemanden heilen konntest oder wenn du in Sprachen reden konntest, das war was nach außen Sichtbares. Wenn du die Gabe des Dienstes bekommen hast oder des Mitteilens, Mitteilen heißt übersetzt, des Gebens, das du gerne gibst, na, das haben nicht viele beim Gegeben vielleicht, aber des Dienens, das sehen nicht unbedingt viele. Und das war das Problem. Das zieht sich die ganze Zeit durch den Korintherbrief. Und mit den Augen bitte ich euch, Prediger sowieso, ihr seid in der Pflicht, aber auch euch Gemeinde, den Korintherbrief zu studieren. Ja, das Rühmen, diese Selbstsucht, diese Selbstherrlichkeit war das Problem. Jetzt lasst uns den Text lesen, 1. Korinther 3, Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Vers 21, so rühme sich denn niemand, erlaubt mir das einzufügen, auch nicht im Blick auf Menschen, auf andere. Denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei die Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi und Christus aber ist Gottes. Ich möchte nochmal mit uns beten, können gerne dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, wir danken dir einmal mehr für dein Wort. Danke, dass dein Wort lebendig ist und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und es ist dein Wort, was durchdringt bis zum Innersten unseres Wesens, bis zu unserem Herzen, um dort offenbar zu machen, was wirklich in uns ist. Aber nicht nur das. Es belehrt uns nicht nur, es überführt uns auch, es weist uns auch zurecht und es unterweist uns in der Gerechtigkeit. Ich bitte dich, dass du deinen beabsichtigten Dienst auch durch diese Predigt tun kannst. Ich bitte dich um diese Gnade, dass ich das sage, was dein Wort sagt, aber bitten dich allesamt um diese Gnade auch, dass wir Hörer sind, Herr, auf dein Wort und dein Wort nicht nur hören, sondern auch zu deiner Ehre tun. Amen. Eine kurze Gliederung. Erster Punkt. Rühme dich nicht selbst. Genau das, was er im Tenor schon die ganze Zeit anspricht. Der erste Punkt hier in Vers 18, 19 und 20, rühme dich bitte nicht selbst. Und der zweite Punkt, 21, 22 und 23, es hätte so gut gepasst. Ja, der Stefan versteht mich jetzt, weil das ist auch so ein super strukturierter. Es hätte doch so schön gepasst. 3 Verse, rühme dich nicht selbst. 3 Verse, rühme dich nicht über andere. Oder? Das ist so eine schöne Gliederung geworden. Aber Paulus ist ein bisschen größer als das. Ja, eigentlich streng genommen ist es nur Vers 21a, wo Paulus davon redet, rühme dich bitte nicht über andere. Und der 21b und 22 und 23, da bespricht Paulus das Gegengift gegen das Rühmen. Das Gegengift gegen das selbstherrliche Rühmen und das Gegengift auch gegen das ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Kephas, ich bin des Christi. Verständlich? Also, 18, 19, 20, rühme dich nicht selbst. 21a, rühme dich nicht über andere. 21b bis zum Ende, das Gegengift. Und ihr versteht, das Gegengift ist die Hauptsache. Weil, was ich euch jetzt die nächsten Minuten erzähle, das wisst ihr sowieso schon. Und ich bin jetzt mal ein bisschen nochmal sarkastisch. Das praktiziert ihr auch schon ganz gut. Nein, streicht das wieder. Das darf man ja nicht. Aber ihr versteht mich. Also Ironie wäre erlaubt. Übertreibung ist erlaubt. Das gibt's in der Schrift. Lest mal Hiob. Ja, gleich auf den ersten Seiten. Da wird Gott ironisch. Aber Sarkasmus und Zynismus sollten wir, wenn dann nur wirklich in aufrichtiger Liebe üben. Aber nicht um Sarkasmus heißt, dem anderen ins Fleisch schneiden. Und Polemik bedeutet, Krieg zu führen. Das kommt von dem griechischen Wort Krieg. Ja, das wollen wir nicht. Ich will euch nicht ins Fleisch schneiden und euch reizen zum Zorn und ich will auch nicht Krieg mit euch führen. Erster Punkt, 1. Korinther 3, Vers 18, rühme dich nicht im Blick auf dich selbst. Da heißt es, niemand betrüge sich selbst. Erlaubt mir, diesen Satz etwas zurückzustellen. Und er sagt dann, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein, in dieser Welt, so werde er töricht. Ich kann den Vers am besten erklären, wenn ich ihn mal komplett aus dem Zusammenhang reiße. Stellt euch vor, ihr hättet jetzt keine halbstündige Einführung zum Korinther, das stimmt nicht, aber 20 Minuten Einführung zum Korintherbrief bekommen. Stellt euch vor, ihr hättet die nicht und hättet den Korintherbrief auch nie so richtig gelesen. Okay? Und jetzt lest ihr, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein, so werde er töricht, damit er weise werde. Ihr werdet total verwirrt. Ihr werdet komplett verwirrt. Hä? Ich soll töricht werden, damit ich weise werde? Wie soll denn das jemand verstehen? Oder? Das geht wirklich die geistliche Zunge nicht runter. Und die geistige Zunge auch nicht. Aber wir müssen auf den Kontext achten. Und dann verstehen wir auch, gut zu beobachten. Ja, ich will keine Menschen rühmen, ich will nicht den gleichen Fehler machen. Aber das schätze ich an manchen unserer Prediger. Ich hoffe, ich schätze das an allen unsere Prediger. Ihr seid hervorragende Beobachter. Und hier auf der rechten Seite sitzen zwei. Hervorragende Beobachter. Das macht Demut aus, weil wir wissen, die Wahrheit steckt im Wort, nicht in uns. Und das ist auch die logische Folge, wenn wir wirklich das sagen wollen, was das Wort sagt, dann müssen wir gut hinschauen. Wie leitet denn Paulus diesen Satz ein? Werde töricht. Wenn du denkst, du bist weise, werde töricht. Er leitet ihn ein mit, wenn jemand meint, und das ist das Entscheidende, wenn du meinst, weise zu sein. Es geht nicht um Weisheit per se. Versteht? Es gibt Leute, die sind weise. Und ich hoffe dass sogar, dass viele Frauen unter uns sind, die lange im Glauben sind, und viele Männer unter uns sind, die lange im Glauben sind, dass sie in der Weisheit gereift sind. Das wäre absurd, diese Aufforderung, werde töricht, ja, werde nur dumm und Narr und dann wirst du weise. Das ist Käse. Das wollte Paulus nicht sagen, sondern achte bitte auf das, was er sagt. Wenn du meinst, wenn du dich für weise hältst, wenn du dich für was Besonderes hältst, dann gibt es ein Gegengift. Dann werde bitte töricht oder erkenne deine Torheit, damit du überhaupt anfängst, weise zu sein. Oder ich sage es mal anders, wenn du denkst, du bist schon voll, dann kann man dich nicht mehr füllen. Dann ist ein Besetzzeichen. Füllen kann man nur ein leeres Glas, nicht ein volles Glas. Wenn jemand von euch meint. Das ist das Entscheidende. Wenn ihr die Sprüche lest, die gehört zur sogenannten Weisheitsliteratur, lest mal die ersten 9 Kapitel. Da müht sich der Vater um das Herz des Sohnes. Es ringt buchstäblich um das Herz des Sohnes und will ihm sagen, bitte, ich flehe dich an, werde weise. Versteht? Das ist nicht das, was Paulus jetzt widersprechen wollte, konterkarieren wollte. Der wollte nicht sagen, nö, werd mal schön töricht und dann wirst du schon irgendwie weise werden. Nein, der Schlüssel ist, wenn du meinst, weise zu sein, wenn du dich für besonders weise hältst, das ist der Tod im Topf. Ja, das Problem liegt nicht in der Weisheit, in der vorhandenen oder nicht vorhandenen. Das Problem liegt in der Herzenshaltung. Für wen hältst du dich wirklich? Darf ich dir mal einen Lackmustest darreichen? Ich müsste eigentlich als guter Prediger, aber dann dauern solche Predigen vielleicht 2 Stunden. Ich müsste euch viele dieser Tests jetzt darreichen, damit du prüfen kannst, für wen du dich wirklich hältst. Aber ich gebe euch einen Test, den einige von uns hier kennen. Wir hatten die größte Gemeindefreizeit ever und die größte Taufe ever. 11 Täuflinge, 380 Gäste. Das war nicht so einfach und das wussten wir vorher. Ja, da kam so eine kleine Lawine auf uns zu. Gold. Der hat Gnade geschenkt und es war ein super gesegneter Tag. Aber es musste im Vorfeld viel, viel gearbeitet werden und es gab auch ein Treffen, wo alle an einen Tisch mussten. Und da haben wir Sprüche 15, 22 gelesen. Wo viele Ratgeber sind, da gelingt der Plan. Wo aber keine Besprechung ist, da passiert das Gegenteil. Ja. Also wo viele Ratgeber sind, da gelingt etwas. Und das ist jetzt der einzige Lackmustest, den ich dir darreiche, damit du prüfen kannst, für wen du dich wirklich hältst. Wie oft bittest du aufrichtig und inständig andere Geschwister um Rat? Wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, wie oft fragst du dich, wo ist ein weiser Mann, wo ist eine weise Frau, mit der ich darüber sprechen kann? Wenn du gerade besonders auch ja, wenn es größere Entscheidungen sind. Wo viele Ratgeber sind, da gelingt der Plan. Ich weiß, von was ich rede. Ja, ich hatte viele Entscheidungen hier vor vielen Jahren treffen müssen, als hier der Bau entstanden ist. Und die waren nicht alle gut. Und die, die nicht gut waren, waren meistens wo ich mir bei der Entscheidung keinen Rat geholt habe. Das ist einfach so. Ja, daran können wir erkennen, wie wir uns wirklich sehen. Ja, suchen wir wirklich Rat beim Herrn, aber suchen wir auch Rat bei guten Ratgebern. Ich habe euch angedroht und ich will damit gar nicht weise klingen. Ich will euch ein Zitat bringen, das manche von euch vielleicht schon kennen. Der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß, den meide. Der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß, den meide. Der, der nichts weiß, aber weiß, dass er nichts weiß, den suche. Den belehre. Den nimm in die Jüngerschaft. Weißt du, von wem das Wort war? Nicht von Salomo, es war von Sokrates. Ja, aber damit ist auch zu Ende dieser Zitate und es geht um keine eher Duselei, aber es ist ein guter Satz. Der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß, den meide. Den kannst du nämlich nicht belehren. Mit dem ist schlecht Kirschen essen. Aber der, der nichts weiß, und das sind wir alle, wir sind von Anfang an alle naiv, der, der nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, der ist demütig, der ist bescheiden, den belehre. Ja, ganz kurzer Exkurs, haben wir gar keine Zeit für. Wenn du dir mal als gereifte Schwester oder gereifte Bruder überlegen willst, sag mal, in wen soll ich mein Leben eigentlich investieren? Weil wir sollen jünger machen, richtig? Ich gebe dir mal 2 Prüfkriterien, die du als Kescher auswerfen solltest. Erstes Kriterium, gib ihnen ganz kleine Aufgaben. Ganz kleine Aufgaben. Ich habe gehofft, dass du schmunzelst. Und wenn sie die erfüllen, dann gib ihnen mehr. Weil das hat der Herr Jesus auch gemacht. Da siehst du schon mal ihr Herz. Und sie sehen es manchmal auch. Und das zweite Kriterium ist, für wen halten die sich eigentlich? Ich sage dir eins, wenn du, ich will jetzt keinen schief angucken und ich meine auch keinen hier im Raum, aber wenn du so Einser-Abiturienten hier hast, das ist noch keine Sünde, ein Einser-Abitur zu haben. Das ist keine Sünde. Aber wenn du ein 1er-Abitur hast, so als junger Mann, und lässt das also richtig raushängen und denkst, du weißt jetzt schon alles, dann sage ich dir, älterer Bruder, das ist echt schwer, jemanden, der so durch die Gegend läuft, was beizubringen. Weil der ist schon voll. Was willst du noch reinstecken? Der läuft ja schon über. Aber wenn einer, der darf auch übrigens ein gutes Abitur haben. Das dürfen nachher, Prediger müssen nicht alles nur Analphabeten sein. Ja. Der Herr gebraucht auch alles, was er dir an natürlichen Gaben gegeben hat. Nicht nur die Geistesgaben. Ist alles okay. Aber ihr versteht diese zwei Kriterien. Gib ihnen kleine Jobs, hat der Herr Jesus gemacht. Wenn sie es gut gemacht haben, gib ihnen mehr. Und dann teste ihr Herz, für was sie sich wirklich halten. Und die, die sich wirklich als bedürftig sehen, da investiere dich mit Volldampf. Ganz egal, ob sie super intellektuell ist und einen Einserschnitt haben oder ob sie nicht so intellektuell sind. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, du weißt, dass du nichts weißt. Das ist entscheidend. Und dann kann der Herr dich wirklich füllen. Das Problem, und jetzt kommen wir zurück, lag im Selbstbetrug. Schaut mal den ersten Teil. Wir wollen ja gut beobachten. Vers 18, keine Angst, Vers 19 und 20 werden wir fast geflissentlich übergehen, weil die wurden schon vorher gepredigt. Ja, das ist nur die Wiederholung von all dessen, was er vorher gesagt hat. Aber jetzt schaut euch Vers 18 nochmal genauer an. Niemand betrüge sich selbst. Niemand betrüge sich selbst. Erste Schlussfolgerung oder Beobachtung, es ist offensichtlich möglich, sich selbst zu betrügen. Du kannst jahrelang im Reich Gottes unterwegs sein und betrügst dich selbst. An diesem Punkt, du denkst von dir selbst, du bist schon was und du weißt schon was und kannst andere belehren, aber du weißt wahrscheinlich nichts. Niemand betrüge sich selbst und das ist so eine scharfe Ermahnung. Wisst ihr, warum die so scharf ist? Er benutzt das Wort Betrug. Erstens, was ist denn ein Betrug? Ist schon mal jemand von euch betrogen worden? Meldet sich mal, richtig betrogen worden. Relativ wenige, die anderen haben es nicht gemerkt. Ja, ich bin schon betrogen worden. Ich habe das Beispiel schon oft bemüht. Während auch dieser Bauphase bin ich, sind wir durch meine Unvorsichtigkeit um eine hohe Summe Geld betrogen worden. Da hat sich jemand als Bruder ausgegeben, der wohl kein Bruder war, und der eine Leistung versprochen hat, die er damals schon, das wusste er schon, nie bringen wollte. Und hat sich vorher Geld geben lassen für diese Leistung, die er nie erbracht hat. Ich bin betrogen worden. Was ist das Herzstück eines jeden Betrugs? Was liegt im Kern eines jeden Betrugs? Und damit, also Martin sagt die falsche Versprechung und damit die Täuschung. Die Täuschung liegt im Kern eines jeden Betrugs, oder? Wenn du dich nicht täuschen lassen würdest, wer hat sich eben gemeldet? Du hättest dich doch nie betrügen lassen, das ist doch logisch. Wenn du das sofort kapiert hättest, was da im Schilde geführt wird, dann wärst du dem nicht auf den Leim gegangen. Der Kern eines jeden Betrugs ist die Täuschung. Und jetzt wird das Wort noch viel härter, was Paulus sagt. Weil ein Betrug, ein klassischer Betrug, funktioniert ja nie mit mir selber. Täuschen lassen kann ich mich nur von Dritten. Versteht ihr das? Ein Dritter kann mich täuschen, kann mich an der Nase rumführen, ein anderer. Aber mich selbst. Und Paulus sagt, und das sind die Worte des Heiligen Geistes, niemand betrüge sich selbst. Du täuschst dich selber. Mit anderen Worten, du und nur du bist schuld, wenn du selbst glaubst, du wärst mehr, als du wahrhaftig bist. Nur du, da kannst du keinen für verantwortlich machen. Du selber bist das Problem. Das Problem, ja, begegnet dir jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust. Wenn ich selbst von mir höher denke, als ich zu denken gebührt, dann liegt die Schuld nicht bei meinen Mitältesten. Dann liegt die Schuld nicht bei der Gemeinde oder bei irgendjemand anderem oder du würdest sagen bei meiner Frau oder bei meinem Mann. Wenn ich höher von mir denke, als ich zu denken gebührt, dann liegt die Schuld bei mir selbst. Dann betrüge ich mich selbst. Das ist eine Selbsttäuschung, das ist selbst verschuldet. Warum, das ist jetzt meine rhetorische Frage an euch, warum kann Paulus so hart mit den Korinthern und auch mit uns ins Gericht gehen? Dass sich selbst als weise zu halten, ein Selbstbetrug ist. Warum? Das ist ganz einfach. Weil die Bibel von Anfang an auf den ersten Seiten schon geklärt hat, dass dem nicht so ist. Wir sollten eigentlich informiert sein, vom ersten Tag an, dass wir keine Selbstläufer sind, dass wir keine Käpsele sind, dass wir selbst nicht von alleine wissen, wo es lang geht, Vom ersten Tag an war das so. Und jetzt bitte ertragt das, aber viele von euch kennen das schon, wenn wir über die biblische Urgeschichte reden, über 1. Mose 2. Ja? 1. Mose 2 ist vor dem Sündenfall. In 1. Mose 2, Vers 15, bringt Gott dem Adam, dem perfekt geschaffenen Adam, bei, wie er mit dem Garten umgehen soll. Ihr kennt den Vers. Adam, du sollst den Garten bebauen und bewahren. Einfache Frage an dich. Wusste Adam, der perfekt und nicht in Sünde gefallene Mensch, wusste Adam das selber, was er mit dem Garten machen soll? Nein, sonst hätte es Gott ihm nicht sagen müssen. Du sollst den Garten bebauen und bewahren. Der nächste Punkt. Adam, du sollst mich lieben, indem du mir gehorsam bist und meine Gebote hältst. Ja, ab Vers 18. Er gibt ihm ja Gebote. Dem noch nicht in Sünde gefallenen Menschen. Wusste Adam, dass er Gott durch Gehorsam seine Liebe ausdrücken kann und soll? Wusste das Adam von sich aus? Nein, das wusste er nicht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Von wem stammt der Satz zum ersten Mal? Wird in der Ehe Seelsorge oder in der Ehevorbereitung immer bemüht. Von wem stammt der Satz? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der stammt nicht von Adam. Gott redet mit seinem Geschöpf und sagt seinem Adam, du Adam, weißt du was? Ich muss dir was sagen. Eva war noch nicht da. Es ist nicht gut, dass du allein bist. Gott klärt den Adam sogar über seine inneren Bedürfnisse auf. Es ist gut, wenn du Gemeinschaft hast. Du bist nämlich für Gemeinschaft gemacht. Du bist in mein Bild gemacht. Und du brauchst Gemeinschaft. Als erstes, und deswegen ist er alleine erstmal geschaffen worden, als erstes bitteschön mit mir. Und das ist auch die Gemeinschaft, die auf Ewigkeit Bestand haben wird. In der Ewigkeit wird keiner mehr verheiratet sein. Aber als nächstes hat er auch die Ehe dafür gestiftet. Das ist der Kern. Nicht um legalen Sex zu haben, sondern um Gemeinschaft zu haben. Um den besten Freund, die beste Freundin durch dick und dünn zu gehen. Deine Probleme sind meine Probleme. Deine Ziele und Wünsche sind meine. Das sagt Gott dem Adam, dem nicht in Sünde gefallenen Adam. Das wusste Adam nicht. Er muss ihn belehren. Und deswegen kann Paulus so hart und noch ein drittes oder ein viertes, Gott belehrt den noch nicht in Sünde gefallenen Adam auch darüber, wie er mit der Gesellschaft umgehen soll. Vater und Mutter verlassen, Frau anhängen, ein Fleisch werden, das ist die kleinste Zelle der Gesellschaft, die Familie, die Ehe und dann die Familie. Wenn die kaputt geht, geht die ganze Gesellschaft kaputt. Das war eine Predigt von Dale Siggefuß vor 30 Jahren in Mainz in der Hafenstraße 17. Und da habe ich das zum ersten Mal gehört. Da dachte ich, echt, wenn die Familien kaputt gehen, geht die Gesellschaft kaputt. War mir total neu. Heute denke ich, echt jetzt? Klar, das war doch, ist doch logisch. Ja. Aber damals war das ganz, ganz neu. Ich wusste das nicht. Hat der Dale gepredigt. Und Adam wusste es auch nicht, wie wichtig die Familie ist. Der Widersacher weiß, wie wichtig die Familie ist. Und deswegen, gerade in der heutigen Zeit, führt er so einen vehementen Kampf gegen die kleinste Keimzelle der Gesellschaft. Weil wenn das kaputt geht, geht über kurz oder lang die ganze Gesellschaft kaputt. Aber was ist der Punkt, so ausführlich von 1. Mose 2? Der Mensch weiß nicht von sich aus, wo es lang geht. Selbst der perfekt geschaffene Mensch, der war ja noch nicht mal in Sünde gefallen. Und da gab es nichts mehr dran zu verbessern. Gott ruhte ja am siebten Tag, nicht weil er müde war, ihr kennt schon das Argument, sondern weil der Mensch so war, wie er ihn sich vorgestellt hat. Der perfekt geschaffene Mensch war von Anfang an auf die Weisheit Gottes angewiesen. Ja, wie viel mehr brauchst du und ich jetzt das Reden Gottes, wo wir ja gar nicht mehr so denken, wie wir von Anfang an dachten. Jetzt denken wir ja selbstsüchtig. Jetzt sind wir ja sehr um uns bemüht, um unsere Ehre, um unser Reich, werden wir am Ende noch kurz anklingen lassen. Ich brauche das Reden Gottes. Deswegen sagt der Jesus in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes geht. Das ist eine Klatsche gegen Abraham Maslow. Abraham Maslow sagt, das ist das wichtigste Bedürfnis. Das stimmt nicht. Das wichtigste Bedürfnis ist das Reden Gottes und seine Gnade übrigens. Das sind die wichtigsten Bedürfnisse. Das sollte auch, wir haben keinen Platz mehr für Exkurse, aber das sollte dich auch zur stillen Zeit motivieren. Nicht, um sich noch bei Gott einen goldenen Becher zu verdienen, sondern weil du weißt, ich brauche sein Reden. Ich bin leer, ich weiß nicht, wo es lang geht. Herr, rede. Rede heute zu mir durch dein Wort. Ich möchte deinen Ratschluss besser kennenlernen. Aber nicht zu sagen, oh, ich habe wieder 3 Tage hintereinander Bibel gelesen, jetzt muss er mich auch segnen. Das so habe ich immer wieder gedacht. Ja, aber das ist zu kurz gedacht. Wir brauchen sein Reden. Ja, ich hätte euch gerne noch einen Abschnitt weil es braucht Demut, ihr Lieben, um das zu verstehen. Ich hätte euch gerne noch einen Abschnitt aus dem Buch von Wayne Mack zum Thema Demut gelesen, aber die Zeit erlaubt es nicht. Wer will, besorgt sich das Skript, da steht dann dieser Abschnitt drin. Oder noch besser, lest das ganze Buch. Ja, ist am Büchertisch. Ich darf aber keine Buchempfehlung geben, ohne mit der Tabea vorher zu sprechen. Tut mir leid. Also wartet bis nächsten Sonntag, dann gibt es genug von diesem Titel auch auf dem Büchertisch. Betrügt euch nicht selbst. Niemand betrüge sich selbst. Ich habe Gottes Reden vom ersten Tag an schon bitter, bitter notwendig. Ich brauche sein Reden. Ich brauche sein Wort. Ja, und wenn ich mich für was Besseres halte, als ich tatsächlich bin, dann ist das keines anderes Schuld als nur meine eigene. Und ihr Lieben, die anderen Verse, die jetzt hier noch kommen, das habe ich euch schon angekündigt, jetzt machen wir einen großen Sprung nach vorne, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Das ist eine Zusammenfassung von den Kapiteln, die er vorher deutlich, ja, wo er deutlich darüber gesprochen hat. Er zitiert hier dann als nächstes aus dem Buch Hiob 5, Vers 13, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder, er zitiert aus Psalm 94, Vers 11, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Ja, er zitiert hier Eliphas, der leider diese Wahrheit, das ist Wahrheit. Es ist Wahrheit, dass Gott diese Weisen in ihrer List fangen wird. Eliphas hat es damals nur falsch angewendet, aber das macht das Wort trotzdem wahr. Könnt ihr folgen? Das war nur ein kleiner Exkurs, damit wir Hiob gut verstehen und Eliphas. Das Wort ist wahr, nur er hat es auf Hiob und seine Situation angewendet und das war falsch, weil Hiob wusste, dass er nichts weiß. Solange der Mensch, solange du und ich nicht unsere geistliche Armut erkennen und anfangen, ja, uns nach seiner Weisheit auszustrecken, betrügen wir uns selbst, keinen anderen. Du betrügst dich selbst und bist leider damit auch unfähig, ja, Weisheit anzuziehen. Der zweite Punkt, rühme dich nicht im Blick auf andere. Und er ist auch ganz kurz und er hat ihn ja schon ausführlich vorher besprochen. Vers 21a, so rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen. Das waren ja die zwei Probleme. Sie haben sich gerühmt über sich selbst, über ihre eigene Weisheit und sie haben sich gerühmt über andere. Lass mich das bitte kurz erklären, warum das immer wieder kommt im Paulusbrief und warum wir das überhaupt bei uns passiert. Warum rühmen wir und prahlen wir uns denn über andere? Dieser Punkt, ja, in der Argumentation bei Paulus ist genauso wichtig zu verstehen. Denn wenn wir nicht eine biblische Diagnose haben, wird es auch nie eine biblische Therapie geben. Und erlaubt mir auch hier nochmal kurz zurückzugreifen auf die Urgeschichte. Was, bitteschön, ist denn im Sündenfall, damit wir verstehen, warum wir uns so gerne sogar anderer Leistungen rühmen? Was ist denn im Sündenfall wirklich passiert? Leider haben zu viele eine zu romantische Vorstellung vom Sündenfall. Ein bisschen Essen von einer verbotenen Frucht, ein bisschen Ungehorsam, ein bisschen Stolz, führte halt zu Trennung von Gott, wurden aus dem Garten rausgeworfen und seitdem haben wir Stress mit dem Herrn. So kannst du in der Kinderstunde über den Sündenfall reden. Aber als Erwachsene sollten wir aufgeklärter über den Sündenfall denken. Der erste Fall, den es je gab, ich habe euch das schon, denke ich, mehr als einmal gesagt oder vielen von euch, der erste Fall, den es je gab, war nicht der Fall des Menschen. Der erste, der gefallen ist, war Luzifer, der Morgenstern, das höchste je geschaffene Wesen, mächtig und intelligent und weiser als alles andere, was Gott geschaffen hatte. Er war dazu mächtig, weil er war der Höchste, wenn es darum ging, ja, den Thron, ja, das waren die Thronengel, die um Gott rum flogen, wenn ich das so sagen darf, die Cherubin, aber auch an Weisheit nicht zu übertreffen, absolut schön. Aber das genügte Luzifer nicht. Er war schon so hoch geschaffen. Er wollte sein, Jesaja 14, er wollte sein wie Gott. Und was ist das Problem beim ersten Sündenfall? Es ist ein Anbetungsproblem. Er wollte die Ehre, die nur unserem Schöpfer zusteht, die wollte er für sich selber haben. Richtig? Das ist ein Anbetungsproblem. Ja, bete dich selber an, mach dich selber groß und dann geht die Post richtig ab. Das ist das wahre Leben. Das ist die Botschaft, die die Welt ganz stark die ganze Zeit sendet. Das ist seit dem Sündenfall so. Und so ist der erste Mensch versucht worden von Satan, die ersten Menschen, ja, Eva und Adam, wurden so versucht. An dem Tag, da Gott weiß, dass an dem Tag, wo ihr davon esst, ihr sein werdet, nicht wie ich, wie Gott. Es geht um Anbetung, um Herrlichkeit, um Ehre. Ich denke, ich habe das oft genug betont. Das ist im Sündenfall wirklich passiert. Wir wollen jetzt kleine Götter sein. Wir wollen groß rauskommen. Wir wollen von anderen anerkannt werden. Wir wollen gelobt werden. Wir wollen ja den Applaus für uns haben. Und wenn wir das für uns nicht kriegen, weil wir so wenig in uns finden, dann kriegen wir das auch noch hin, uns über andere dieses Lob zu erhaschen. Ja? Ich habe euch dieses Beispiel schon auch schon gebracht bei der Hochzeit, wo sich die jungen Leute neben den Bentley stellen und jeder und lassen ein Bild machen und das Bild verbreitet sich in Windeseile in den asozialen, angeblich sozialen Medien. Ja, das ist nur ein Schaufenster der Selbstdarstellung. Deswegen funktionieren diese sogenannten sozialen Medien so gut. Das ist, passt hundertprozentig zu dem, was im Sündenfall mit uns passiert ist. Da ist das Fleisch geboren worden. Und da kann ich mich wunderbar präsentieren. Ich kann es auch zum Segen einsetzen. Ja, die Technik ist nicht das Problem. Was ich daraus mache, ist das Problem. Aber das ist im Sündenfall wirklich passiert. Und ich kann jetzt mich sogar mit einer anderen Herrlichkeit rühmen. Ja, ich kann BVB-Fan sein und kann mir BVB auf den Grabstein schreiben lassen. Weil die ja so wunderbar Fußball spielen und schreien, wir haben gewonnen. Wir haben gar nicht gewonnen. Wir haben Currywurst gefressen und Bier getrunken. Ja. Und haben gegrölt, sonst haben wir gar nichts. Aber das ist halt eine transzendente Herrlichkeit. Das funktioniert bei uns, weil nur der Mensch kann das. Tiere können das nicht. Weil wir sind für eine transzendente Herrlichkeit gemacht. Wir sind für Christus gemacht. Wir sind für Gott gemacht. Wir sollen uns für ihn begeistern. Und jetzt benutzen wir diese Fähigkeit wieder für diese Selbstbeweihräucherung und sagen, boah, der Uwe, das ist so ein strammer Christ. Der kennt die Bibel fast auswendig. Ich habe gesehen, wie der den Epheserbrief zitiert hat. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, aber das bringen wir. Und dann bin ich des Uwe. Und das ist der Tod im Topf. Wenn ich des Uwe bin, dann bin ich nicht mehr das wirklich Fan von Christus. Ja, ich will anbeten, aber ich mache sogar manchmal andere dann zum Objekt meiner Anbetung. Und nichts anderes ist bei den Korinthern passiert. Ich bin des Paulus. Paulus ist so ein toller Hecht. Ja? Und wenn der dann irgendwo einen Unterschied hatte in gewisser Theologie zu Apollos, zack, waren Parteiungen da. Kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das. Wir machen heute genau das Gleiche. Wir nennen sie nur anders. Ich bin des MacArthur. Ich bin des William MacDonald. Ich bin EBDC. Ich bin BCM oder Bibelmission. Ja, nie. Da kann schon Böses drin liegen. Du identifizierst dich darüber. Das sind die einzig wahren, strammen Christen. Die machen alles richtig. Die sagen alles richtig, die lehren alles richtig, die tun alles richtig. Nee, der Einzige, dem das Lob gebührt, das ist Christus. Täusch dich nicht selbst. Du betrügst dich selbst, wenn du dich selbst für was Größeres hältst. Und du betrügst dich auch selbst, wenn du deine Ehre versuchst über eine fremde Herrlichkeit dir anzueignen, indem du dich mit ihnen identifizierst. Die Welt macht das ständig. Ja? Was ist denn, wenn da auf der Bühne gejohlt und gegrölt wird und unten im Publikum genau das Gleiche? Das ist Anbetung. Ja, da werden Idole hochstilisiert. Ich will auch am liebsten so cool sein und deswegen jubel ich dem so zu. Boah, da rollen sich die Fingernägel hoch, wenn du dann die Interviews hörst, wie sie diese Selbstbeweihräucherung auch noch legitimieren. Wir dürfen das durchschauen, wenn wir wissen, was tatsächlich im Sündenfall passiert ist, ihr Lieben. Und das war 4000 Jahre vor den Korinthern so, das war bei den Korinthern so und das ist heute noch leider häufig genug das Gleiche. Aus dem gleichen Grund brüsten wir uns mit anderen Menschen. Ja, wir sind für Herrlichkeit gemacht und unter uns Christen gibt es auch Herrlichkeit. Da gibt es manche Brüder, denen hat Gott mehr Einfluss gegeben über die Gemeindegrenzen hinweg. Ist okay, solange sie richtig mit umgehen und solange wir uns nicht dieser Brüder rühmen. Verständlich? Ansonsten ist das ein wunderbarer Weg, und das war jetzt, wie auch immer gemeint, in die Spaltung. Die sündige Anbetung von Idolen führt automatisch zu Parteiung und Spaltung. Mein Held, mein Idol muss natürlich besser sein als dein Held und dein Idol, sonst habe ich ja gar keine Herrlichkeit mehr. Wenn die alle gleich sind, ja, dann lohnt es sich nicht, darüber zu beißen und zu fressen. Oder dann kriege ich keine Herrlichkeit davon. Habt ihr das durchschaut? Ich hoffe es. Wir haben nur noch 10 Minuten. haben wir nicht mehr, ich weiß. Der dritte Punkt, und das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt ist es wirklich schwierig, weil es ist so heiß und nicht nur für euch. Und jetzt kommt das Wichtigste. Aber Paulus hat so aufgebaut. Ihr dürft euch dann beim Kaffee trinken bei ihm beschweren und sagen, Paulus, warum hast du jetzt bei dem Text am Schluss das Beste gebracht? Manchmal kommt das Beste zum Schluss. Verse 21b, 22 und 23. Bitte achtet, was da steht. Rühme sich niemand im Blick auf anderen, denn alle sind euer. Die gehören alle euch. Der Paulus ist euer, der Kephas ist euer, der Apollos ist euer, der Dale ist euer, der Eckhart ist euer, MacArthur ist euer und Roger Libby und William MacDonald und Arnold Fruchtenbaum sind auch alles euer. Echt jetzt? Ja, das sind alles euer. Ja, leider kommt das jetzt zum Schluss, aber Paulus bringt es halt zum Schluss. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei die Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi und Christi ist Gottes. Bitte trinkt einen Schluck aus der Flasche, die ihr hoffentlich mitgebracht habt. Ja, nehmt jetzt noch mal ein bisschen Schwung auf, auch wenn das sehr schwer ist an so einem sehr, sehr heißen Tag. Aber versucht den Gedankengang von Paulus zu verstehen. Ja, alles ist euer. Wenn das wahre Problem in unserem Herzen, ja in unserem Leben erkannt ist, dass wir seit dem Sündenfall nach der eigenen Herrlichkeit trachten, okay? Und wenn wir aufrichtig darüber Buße tun, und das war wahrscheinlich nicht nur einmal, ja, ich muss das regelmäßig in meinem Leben tun, aufrichtig Buße darüber tun, dass wir immer wieder im Fleisch, das Fleisch will sich selber anbeten. Und die zwei haben wir in uns. Wir haben das Fleisch in uns, wir haben den Geist in uns. Das Fleisch will den Mike groß machen, der Geist will das, was er schon immer wollte, er will Christus groß machen. Wenn wir da immer wieder aufrichtig Buße drüber tun, wir können ja über die verrücktesten Dinge stolz werden, stimmt's? Ich gucke keinen an und nenne auch keine Namen, aber das hast du mir neulich mal gesagt. Ja? Das war dir heute peinlich, auf was man seine Ehre gesucht hat. Ja? Und dann muss man felsenfest dran festhalten, sonst verliert man ja seine Ehre. Nein, die verlierst du nicht. Christus ist meine Ehre und Christus ist deine Ehre. Und das ist unsere Ehre. Alles, er ist unser und wir sind sein, da kommen wir gleich drauf. Aber wenn wir darüber Buße tun, ja, wenn wir wirklich verstehen, Mensch, Gott hat die einzige Position, wirklich angebetet zu werden und die ganze Schöpfung soll dazu da sein, um sich für ihn zu begeistern und ihn zu lieben, dann erkennen wir auch, dass wir Paulus oder Apollos oder Kephas oder John MacArthur oder William MacDonald oder Roger Libby oder Arnold Fruchtenbaum nicht als Objekte unserer Anbetung missbrauchen dürfen. Nur einem gebührt wirklich die Ehre. Aber bitte nicht diesen Männern. Das sind nicht Objekte unseres Götzendienstes, mit denen wir uns durch Parteiung dann profilieren oder erheben können. Auf gar keinen Fall. Sondern dann erkennen wir auf einmal, seht ihr die Folge? Dann erkennen wir, wenn wir wissen, Mensch, es geht ja nur um seine Herrlichkeit, poh, das sind alles unsere Diener. John MacArthur, William MacDonald, ja, Eckhart, Dale, das sind alles Diener. Die sollen der Gemeinde dienen. Witzigerweise sagt genau der Korintherbrief auch genau das aus. Das sind alles eure Diener. Ja, das sind vielleicht besondere Männer im Reich Gottes, denen Gott zweifelsohne eine besondere Weisheit, besondere Erkenntnis geschenkt hat. Aber das sind alles Diener. 1. Korinther 3, Vers 5. Was ist denn Apollos? Was ist denn Paulus? Diener. Nichts mehr und nichts weniger. Und dann können wir die auch als solche erkennen. Es ist mein Diener, sonst dein Diener. Ja, muss ich aber dieses Objekt des Götzendienstes aus der Hand geben. Ich muss Buße tun. Ja, und die Parteiungen, ich darf ja gar keine Beispiele nennen, aber darf ich Corona in den Mund nehmen? Hat wunderbar funktioniert. Der Widersacher hat wunderbar, es ist auch wieder hoffentlich ironisch, aber es ist gar nicht mehr ironisch, es ist schon übers Ziel hinausgeschossen, in die Gemeinde reingehauen. Und wir haben uns wunderbar, also Gott sei Dank hier sehr wenig, aber es gab auch genug, auszuhalten, ja, mit einer anderen Meinung. Aber wenn uns klar ist, Mensch, da liegt keine Herrlichkeit drin, besser zu wissen, ob man sich jetzt impfen lassen sollte oder nicht, oder beim Gottesdienst eine Maske tragen muss oder nicht. Wenn man weiß, da liegt keine Herrlichkeit drin, weißt du, wo Herrlichkeit drin lag? Das erlaube ich mir jetzt einfach mal. wenn du deinen Führern gehorsam warst. Das ist nämlich der Wille Gottes. Wir konnten nur eine Entscheidung treffen, mit oder ohne Maske, mit oder ohne Singen. Es ging nur so oder so. Und wir mussten uns unterordnen, ihr Lieben. Und da liegt Herrlichkeit drin, aber dann Herrlichkeit für ihn und nicht mehr für mich selber. Das hat wunderbar, ironisch gemeint, funktioniert mit den Parteiungen auch leider bei Corona. Und nicht nur innerhalb der Gemeinden. Wir haben Allianzen geschmiedet. Die einen für die eine Seite, die anderen für die andere Seite. Macht das nicht. Sagt schon eure Meinung, das dürft ihr, belegt es bitte mit dem Wort und jeder prüfe sich selbst beziehungsweise prüfe die Meinung am Wort. Das ist okay, aber bitte nicht darüber hinaus. Und das passiert im Herzen, das müsst ihr selber beurteilen. Ich werde euch nicht beurteilen, der Herr wird euch beurteilen. Das sind alles ganz normale Diener, die Gott zur Erbauung des Leibes geschenkt hat. Und wenn wir das verstehen, dass es da um Anbetung geht, um Herrlichkeit, dann können wir auch diese Kette der Selbstanbetung durchbrechen. Oder dann verstehen wir auch, ich drücke es anders aus, dann verstehen wir wirklich diese Kette, die Paulus hier nennt, die positive Kette. Bitte nehmt nochmal einmal tief durchatmen und schaut euch jetzt nochmal Vers 22 und 23 an. Paulus, Apollos, Kephas, es sei die Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Nicht nur diese besonderen Diener im Reich Gottes, sondern sogar Welt, Leben, Tod, Gegenwärtiges, Zukünftiges, alles ist euer. Ich versuche das jetzt in eine Kette zu bringen, die ich hier in dem Text meines Erachtens nach sehen kann. Gott hat den Menschen in eine vollkommene Schöpfung gestellt. Das wisst ihr. Er hat ihn am Ende des sechsten Tages geschaffen, nicht am Anfang, nicht in der Mitte. Und alles, was vorher geschaffen wurde, hat er wirklich in gewisser Hinsicht für den Menschen gemacht. Das soll uns dienen. Ja, wir sollen uns nicht ausbeuten, wir sollen darüber nicht stolz werden, wir sollen es auch nicht missbrauchen, aber das soll uns dienen. Wir sollen diese Welt gebrauchen und wir dürfen sie auch genießen. Da ist noch nicht mal was Schlimmes dran. 1. Timotheus 6, Vers 17. Gott reicht uns alles in dieser Welt zum Genuss da, solange wir darüber nicht stolz werden. Mein Haus ist größer als das Haus der anderen Leute im Ort. Ich habe ja die schönere Küche als die meisten Schwestern in der Gemeinde. Dann ist dir die Küche tatsächlich zum Anstoß geworden. Aber eine schöne Küche brauchst du kein Gewissen drüber machen. Darfst du genießen, wenn du dafür Gott Danke sagst. Die Welt ist euer. Auch das Internet ist euer, wenn du es richtig einsetzt. 90% der sozialen Medien werden wahrscheinlich, das habe ich jetzt nicht gemessen, aber werden zur Selbstbeweihräucherung, werden falsch eingesetzt. Aber wenn du über die sozialen Medien die nächste Frauenveranstaltung weitergibst, über WhatsApp oder über Facebook oder Insta oder was weiß ich, hervorragend, mach das. Menschen kommen so, auch in Gemeinden, ja in unsere Gemeinde und in anderen, hören das Wort Gottes, das ist okay. Es muss uns dienen. Die Welt muss uns dienen, wenn wir sie um Gottes Willen zu seiner Ehre einsetzen. Das ist euer, ja, 1. Timotheus 6, Vers 17. Das Leben ist euer. Ich nehme jetzt einen Vers aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr esst oder trinkt, das ganze Leben tut alles zur Ehre Gottes. Ich rede ja keinen an, nur ganz selten, Matthias. Darf man so ein schönes Rumpsteak essen? So ein klassisches Beispiel von mir an der Stelle. Klar, hast du keinen Zweifel dran und ich auch nicht. Deswegen habe ich dich gefragt. Ja. Aber wir müssen es um Gottes Ehre, um seinen Willen tun. Danke, Herr, dass du auch so ein wunderbares Stück Fleisch geschaffen hast. Ja, und wenn du das nicht machst, um dich zu profilieren vor anderen, die nicht das Geld übrig haben, ist alles in Ordnung. Selbst der Tod ist euer. Ich fand es ehrlich gesagt fast ein bisschen hart, wie der Franz Silbereisen diese Wahrheit hier vor ein paar Wochen von der Kanzel gepredigt hat. Aber er hat die Wahrheit gepredigt. Was ist denn der Tod? Der Tod ist die Eintrittskarte zum Herrn Jesus. Für jeden von euch, den Herrn Jesus als seinen Herrn und Heiland, als sein Sühneopfer von Golgatha kennengelernt hat. Wenn du noch im Streit, in der Feindschaft mit Gott bist, dann ist der Tod kein Gewinn. Aber wenn du wie Paulus sagen kannst, das Leben ist für mich Christus. Weißt du, was Sterben dann ist? Auch wenn das natürlich viel leichter gesagt ist, als wirklich durchlebt werden. Weil der Tod ist ein dunkles Tor und keiner freut sich auf den Tod, auf dieses Tor. Aber der Tod selbst ist nur das Tor zum Herrn Jesus. Für alle die, die versöhnt sind, die kapituliert haben, die gesagt haben, Herr Jesus, du bist auch für meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. Das wünsche ich jedem hier im Raum, dass er versöhnt ist mit Christus. Und dann ist der Tod Gewinn. Dann ist der Tod euer, sagt Paulus. Dann brauche ich davor keine Angst mehr haben vor dem Tod selbst. Ja, glaube ich, also da hat man schon Respekt vor, weil ich nicht weiß, wie es sein wird. Und ich bin auch dankbar, dass ich nicht weiß, wie es sein wird. Aber danach, ja, bin ich beim Herrn. Der Tod ist euer. Das Gegenwärtige ist unser. Alles in dieser gegenwärtigen Zeit, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, das meiste zum Besten dienen müssen. Viele Dinge, die meisten Dinge. Nein. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Ja, das Gegenwärtige ist euer und das Zukünftige ist auch euer. Römer 8, Vers 18, Paulus sagt, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Auch das Zukünftige ist sozusagen euer. Rühm dich nicht darüber, dass du dann in dem Lager der Calvinisten sitzt und schielst rüber aufs Lager der Arminianer. War das hart. Ja, so ein Quatsch, das wird es in der Ewigkeit nicht geben. Wir werden alle von einem Herrn begeistert sein. Von dem Lamm, was vor dem Thron Gottes steht. Was bis zum Ende, das habe ich schon oft gesagt, bis in alle Ewigkeit die Wundmale deiner Erlösung. Sichtbar, unfassbar. Gott kann man nicht sehen. Aber die Wundmale deiner Erlösung und seine Demut als Lamm wirst du in Ewigkeit sichtbar sehen. Für den wirst du dich wirklich begeistern. Und nicht für Arminius und nicht für Calvin. Das Zukünftige ist auch alles euer. Und das ist diese Kette, die Paulus bildet. Aber die Kette ist nicht zu Ende. Alles in der Welt muss dir dienen. Und auf dich wartet Schönes. Aber du bist Christus. Und das ist der Schlüssel, ihr Lieben. Das ist unser grobes Missverständnis, wo wir immer wieder reinfallen. Wir denken, das Leben muss sich um uns drehen. Das ist alles für meine Herrlichkeit da. Und deswegen beißen und fressen wir uns dann, weil wir Parteien anrichten oder stolz werden auf irgendwas, was ich ganz besonders gut kann. Ja, ich mache die schönste Schwarzwälder Kirsch oder ich mache die schönste Predigt. Oder ich hab das schon manchen gesagt, wenn es mir nachging, ich hätte nichts dagegen, man würde die Klicks bei YouTube ausschalten, die Klickzahl. Weil das ist nicht immer ein Merkmal von guten Predigten. Und es verführt tatsächlich, dahin zu schielen und zu denken, man sei was Besseres. Nein, wir sind für Christus. Alles ist aus Christus. 1. Korinther 6, Entschuldigung, Kolosser 1, Vers 16. Alles ist aus Christus. Ja, du bist aus Christus. Und du bist durch Christus. Und du bist zu Christus hin. Und wenn wir das immer wieder uns einnorden, wenn wir das immer wieder wirklich anstreben, unsere Position, ich bin für Christus. Ja, wo bleibt denn da Platz für, ich weiß was, ich kann was, ich bin besser als du? Versteht, das ist doch so, dann haben wir nichts verstanden, sagt Paulus, wenn wir uns noch miteinander vergleichen. Dann suchen wir noch unsere Ehre im Vergleich mit anderen. Das muss immer böse sein. Dann muss es Streit und Parteien geben. Wenn ich aber weiß, ich bin für Christus und das ist die größte Herrlichkeit, die ein Mensch haben kann. Du bist für ihn da, du sollst zu seiner Ehre leben. Das ist kein Leben zweiter Klasse. Das ist das beste Leben ever. Er gestaltet dich nebenbei auch noch um in sein Bild. Eine größere Ehre kann ein Mensch gar nicht kriegen, als den dann anzubeten, der wirklich aller Anbetung würdig ist. Du bist würdig zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke und Lobpreis. Und wisst ihr, wenn wir die Kette verstehen, die ganze Welt muss uns dienen, wir müssen Christus dienen, wisst ihr, was am Ende passiert? Christus nimmt uns mit, die Gläubigen, zu sich und schenkt sich selber, und das ist das Ende der Fahnenstange, der ist wirklich würdig, schenkt sich selber Gott. Ja, der Geist will Christus groß machen und Christus, 1. Korinther 15, Vers 28, der will Gott, der will den Vater groß machen. Und du bist damit reingenommen. Das ist deine Würde, das ist deine Herrlichkeit, in diesem ewigen Verherrlichungsplan Gottes eine Rolle spielen zu dürfen. Und das ist was Schönes, das ist was Ehrendes, aber die ist nicht für dich da. Du wirst deine Ehre nur finden, wenn du wirklich für den lebst, der wirklich würdig ist, zu dem in Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Ich schließe tatsächlich. Arturo Toscanini war ein bekannter italienischer Musiker. und Dirigent und galt damals in den 50ern als der bedeutendste Orchesterleiter seiner Zeit. Und während einer Probe in der Philharmonie in New York formulierte dieser Meister eine, hört, aufbauende Kritik der Solistin gegenüber. Eine aufbauende Kritik. Die Solistin aber war zu stolz, die Hilfe des Meisters anzunehmen und erklärte recht ärgerlich, ich bin der Star dieser Aufführung, sagt sie vor allem. Und Toscanini erwiderte recht weise und bestimmt, gnädige Frau, bei dieser Aufführung gibt es keine Stars. Und so ist es auch bei uns. In dieser Gemeinde und in diesem Reich gibt es keine Stars, außer einem. Es gibt nur einen Helden und der heißt Jesus Christus. Und wenn du diese Würde erkennst, die du in ihm hast, sein Kind zu sein und sich um ihn drehen zu dürfen, ihm ähnlich zu werden, dann gibst du dem der Selbstbeweihräucherung, der Selbsttäuschung und das Ich bin das der und das der und das der den Todesstoß. So kann man Gemeindespaltungen, das sollte ja eigentlich unser Thema sein, und ihr werdet euch fragen, hat der Prediger das Thema verfehlt? Nein, das ist der Kern. So kann man Gemeindespaltungen geflissentlich vermeiden. Denn im Kern der meisten, ich sage nicht von allen, aber der meisten Gemeindespaltungen liegt keine theologische Streitfrage. In dem Kern der meisten theologischen Spaltungen liegt nichts weniger als Selbstsucht, Eigennutz. Und wo Selbstsucht und Eigennutz ist, da ist Zwietracht und Streit und jede böse Tat. Jakobus 3. Wie kann man also eine Gemeindespaltung verhindern? Indem man sich nicht selbst täuscht. Wie kann man eine Gemeindespaltung verhindern? Indem man sich nicht auf seine eigene Weisheit verlässt. Wie kann man Spaltungen verhindern? Indem man seine eigene Bedürftigkeit vor Gott erkennt. 1. Mose 2. Wie kann man Spaltungen verhindern, indem keiner von uns höher denkt, als sich zu denken, von sich selbst, als sich zu denken gebührt? Wie können wir Spaltungen verhindern, indem wir keine Idole hochstilisieren? Manche von euch wissen sehr gut, leider, leider, schmerzhaft erlebt über Jahrzehnte, was ich meine unter anderem. Wie kann man Gemeindespaltung verhindern, indem man selbst erkennt, wer man wirklich ist? Ein Geschöpf, das von Anfang an auf den Rat und die Weisheit Gottes angewiesen war und ist. Wie kann ich Spaltungen, auch Gemeindespaltung verhindern, indem man das Geheimnis des Glaubens erkennt? Und das Geheimnis des Glaubens ist Jesus Christus und ihn verherrlicht, dass ich mich um ihn drehe, dass ich erkenne, dass er wirklich würdig ist, zu nehmen Macht und Ehre und Weisheit und Stärke und Lobpreis und anfange, mich um seine Konturen zu drehen und mich freue, wenn er groß rauskommt und nicht, wenn der Mai groß rauskommt. Wie kann ich Gemeindespaltung verhindern, wenn ich ein Leben lebe, was nicht für sich selbst gelebt wird? Ein Leben für sich selbst gelebt ist in Anführungszeichen der beste Garant für endlose Probleme innerhalb wie außerhalb der Gemeinde bis hin zu Spaltungen. Amen. Amen. Dann lasst uns nochmal aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns allen Grund gegeben hast, uns wirklich zu rühmen, nämlich deines Wesens und deiner Taten. Danke, dass wir aus Gnade und nur aus Gnade mit hineingenommen sind in diesen ewigen Verherrlichungsplan des Gottes, in dem du auch ja, in diese Welt gekommen bist und hast uns ausgelöst, hast dich selbst erniedrigt und bist uns zum Vorbild geworden. Vergib uns unsere Schuld, wo wir eben so oft nicht Christi Sinn haben, der du dich selbst erniedrigt hast und es nicht selbstverständlich nahmst, sondern hast dich erniedrigt, gehorsam geworden, hast dich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Hilf uns, diese Gesinnung genauso zu haben, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir unsere Ehre in dir suchen und dass wir gerne dir und dem anderen dienen zu deiner Verherrlichung. Amen.